Du bist ein Gott, der redet, der seinem Volk begegnet, nicht an einem fernen Ort, sondern hier in seinem Wort.
Das ist der dritte Teil der Predigtreihe zum Buch der Sprüche, in der wir verschiedene Themen durchgehen, die aus dem Buch der Sprüche sind und die in diesem Buch sehr betont werden. Ganz kurz zur Einführung: Im Buch der Sprüche geht es um die beiden großen Pole, Weisheit und Torheit. Und Gott möchte, dass wir weise werden und dass wir Weisheit, weise leben, und dass wir die Weisheit mehr und mehr in unser Herz aufnehmen und dass durch die Sprüche ein Brunnen der Weisheit in uns gegraben wird, aus dem wir schöpfen können, um so zu leben, wie es Gott gefällt. Und auf der anderen Seite möchte Gott durch das Buch der Sprüche, dass wir der Torheit den Rücken zuwenden und dass wir uns von der Torheit fernhalten. Und wir hatten in der ersten Predigt darüber gesprochen, dass Torheit von ganz alleine da ist. Da müssen wir nicht groß beten, da brauchen wir nicht die Hände aufgelegt. Das muss man auch nicht lernen in irgendeinem Studium. Das haben wir ganz natürlich als Ressource in unserem Herzen drin, Torheit. Aber Weisheit ist wertvoll. Gott lässt Weisheit wachsen in uns und formt sie über die Jahre. Und das Buch der Sprüche hat, bevor ich noch bete, will ich das noch sagen, eine Brücke oder schlägt eine Brücke von den geistlichen Wahrheiten über Gott und über unser Herz hin zur Praxis. Und ich hatte auch angekündigt, dass es sehr praktisch werden wird, und heute wird es sehr praktisch. Meine Predigt trägt den Titel »Geh hin zur Ameise, du Fauler, und werde weise«. Ich bete zum Anfang. Vater, wir danken dir für das Wort Gottes. Wir danken dir, dass du durch das Wort redest und sprichst. Danke, Herr, dass du durch das Wort Gottes, wenn es gepredigt wird, durch deinen Geist auf unsere Herzen schreibst, unsere Herzen veränderst. Und Vater, wir bitten dich, dass du uns heute erklärst, was es mit der Faulheit und mit dem Fleiß auf sich hat, dass du uns herausforderst, da wo wir herausgefordert werden müssen, dass du uns Frieden schenkst und uns beruhigst, da wo wir Frieden brauchen und uns beruhigen sollten. Du kennst unsere Herzen, du kennst, wo wir stehen, du weißt, wie wir leben, und du hast genau das Richtige für jeden Einzelnen von uns. Danke dafür, Herr. Amen. Im Buch der Sprüche gibt es ca. 23 Stellen zum Thema Faulheit. Und deshalb lag das auf der Hand. Nun ist es aber so, dass in unserer Gesellschaft Fleiß schon eine Tugend ist, die sehr hoch angesiedelt ist und die schon sehr stark, zumindest in der deutschen, im deutschen Bild sehr wichtig ist, fleißig zu sein. Ich kenne schon seit meiner frühesten Kindheit so Sprüche wie »Morgen, morgen, nur nicht heute«, sagen alle faulen Leute. Und es ist sehr wichtig in unserer Gesellschaft, dass wir nicht faul sind, sondern fleißig sind, und dass wir diese Tugend wird schon sehr, sehr stark betont. Und deshalb, ja, möchte ich heute durch Gottes Gnade versuchen, dieses Thema nicht so zu behandeln oder auf uns zu legen, wie das vielleicht unsere Gesellschaft oder unsere Eltern auf uns gelegt haben, sondern ein Stück weit in den ein oder anderen Blickwinkel einzunehmen. Sprüche Kapitel 6 können wir mal aufschlagen. Sprüche Kapitel 6. Ich habe den Text auch hier mitgebracht, für diejenigen, die keine Bibel dabei haben. Ja, da oben liegt ein fauler Mann. der Fernsehen guckt. Sprüche Kapitel 6, Verse 6 bis 11. Geh hin zur Ameise, du Fauler. Sieh ihre Wege an und werde weise. Obwohl sie keinen Anführer hat, weder Vorsteher noch Herrscher, bereitet sie dennoch im Sommer ihr Brot und sammelt in der Erntezeit ihre Speise. Wie lange willst du liegen bleiben, du Fauler? Wann willst du aufstehen von deinem Schlaf? Ein wenig schlafen, ein wenig schlummern, ein wenig die Hände in den Schoß legen, um zu ruhen. So holt dich die Armut wie ein Läufer und der Mangel wie ein bewaffneter Mann. Elberfelder sagt, wie ein unverschämter Mann. Ich habe zum Anfang eine Definition mitgebracht. Als Faulheit wird der Mangel an erwartbarer Aktivität bei einem Menschen bezeichnet. Der Begriff wird zur Beschreibung und Bewertung von Anstrengungsvermeidern genutzt. Das ist eine sehr schöne Definition. Als Faulheit wird der Mangel an erwartbarer Aktivität bei einem Menschen bezeichnet. Der Begriff wird zur Beschreibung und Bewertung von Anstrengungsvermeidern genutzt. Okay, was sagt uns dieser Bibeltext? Ich habe verschiedene Dinge rausgelesen. Zum einen sagt uns der Bibeltext in Vers 6, geh hin zur Ameise, du Fauler, und werde weise. Das heißt, Faulheit ist ein Anzeichen von Torheit. Und wir hatten schon, vorhin hatte ich das schon kurz gesagt, Torheit ist das Wesen, was der Weisheit entgegensteht. Das ist die personifizierte Torheit ist der Teufel. Und es ist unser verdorbenes Herz, was der Torheit zugrunde liegt. Und das Gegenteil von Torheit ist Weisheit. So Faulheit gehört zur Torheit dazu. Werde weise. Das heißt nicht, werde fleißig oder werde irgendwie, streng dich ein bisschen mehr an oder arbeite 8 Stunden am Tag, sondern werde weise. Also die Faulheit, wenn die Bibel über die Faulheit spricht, spricht sie von einem Problem des Herzens. Faulheit ist Verantwortungslosigkeit. Hier wird von jemandem, dieser Faule, der von dem hier geschrieben wird, der ist jemand, der sollte eigentlich in irgendeiner Form arbeiten, aber er sagt, noch ein wenig Schlaf, noch ein wenig Schlummer, noch ein wenig die Hände in den Schoß legen, um zu ruhen. Er nimmt seine Verantwortung, die er hat, nicht wahr. Es geht hier nicht um jemanden, der nicht die Welt rettet oder der alle Verantwortlichkeit, die man nur haben kann, an sich zieht, sondern es geht um den Teil seiner Verantwortlichkeit. Und der Faule ist verantwortungslos. Faulheit ist die Pervertierung des göttlichen Gebotes, du sollst ruhen. Alles, was übertrieben wird, verliert das, was es eigentlich an Wert hat. Ja? Und dieses göttliche Gebot, du sollst ruhen, da kommen wir dann auch später noch drauf, ist ja, wir sollen den Schabbat halten, wir sollen zur Ruhe kommen, unsere Werke sollen ruhen und wir brauchen eine Kultur der Ruhe und des Schabbats. Und die Faulheit aber pervertiert dieses Gebot und übertreibt das Gebot, dass man dann eigentlich nur noch ruhen möchte. Ja, und wie heißt es hier, dass das zum Mangel an erwartbarer Aktivität wird. Und zu guter Letzt kommt aus dieser Schriftstelle noch raus, dass Faulheit arm macht. Faulheit macht arm. Die Armut kommt wie ein Läufer, also schnell, und der Mangel kommt wie ein bewaffneter Mann oder wie ein unverschämter Mann, also mit Gewalt. Es kommt schnell und es kommt mit Gewalt und das bedeutet, dass der Faule verantwortlich ist für seinen eigenen Mangel, dass er derjenige ist, der verhindern kann, dass er in Mangel gerät, und dass er derjenige ist, der verursacht, dass er in Mangel gerät. Der Faule weigert sich, das Gebot von Saat und Ernte anzuerkennen. Wobei Gebot eigentlich das falsche Wort ist. Es ist eigentlich ein Naturgesetz. Es gibt ja Naturgesetze. Viele von euch kennen sich da viel besser aus als ich in der Physik. Und diese Naturgesetze, ob ich das nun will oder nicht, die sind da. Da kann ich jetzt auch nicht sagen, ach nee, heute lebe ich mal ohne Schwerkraft, heute fliege ich mal durch die Gegend. Das funktioniert nicht, weil das Naturgesetz besteht. Und eines dieser geistlichen Naturgesetze, die die Bibel uns auf den Weg gibt, ist das Gesetz von Saat und Ernte. Ich ernte immer das, was ich gesät habe. Das ist grundsätzlich so. Und je nachdem, wie ich sähe, und das kann man an alle möglichen Lebensbereiche anwenden, so werde ich auch ernten. Und der Faule denkt, da komme ich drum herum. Irgendwie wird das schon alles gut gehen, und das ist auch das, was der Salomo oder der Autor hier meint. Geht zur Ameise hin, die sammelt in der Erntezeit, damit sie den Winter überdauern kann und dort und leben kann. Und du denkst, du kommst drum herum. Und das ist eine Lüge. Wir kommen nicht über diese Dinge drumherum. Sprüche 20, Vers 4, da heißt es, im Herbst will der Faule nicht pflügen, begehrt er dann in der Erntezeit, so ist nichts da. Im Herbst will der Faule nicht pflügen, begehrt er dann in der Erntezeit, so ist nichts da. Also er würde gern ernten, er hätte gern die Frucht. Aber weil er nicht gepflügt hat, weil er nicht gesät hat, weil er nicht gearbeitet hat, geht er leer aus. Also diese Begierde oder diese Sehnsucht nach den Früchten des Fleißes ist durchaus vorhanden, aber die Mühe, sie zu erlangen, wird gescheut. Sprüche 21, Vers 25 und 26. Dem Faulen bringt seine Begierde den Tod, denn seine Hände weigern sich zu arbeiten. Voll Gier begehrt er den ganzen Tag, aber der Gerechte gibt und hält nicht zurück. Also der Faule holt sich selbst den Tod, weil seine Hände sich weigern zu arbeiten. Und die Sprüche ermahnen uns nun, zur Ameise hinzugehen und von der Ameise zu lernen. Natürlich sind Ameisen, also es sind ganz faszinierende Tiere, aber was die Bibel hier nicht meint, und wir kommen dann gleich noch zur Anwendung, das wird gleich alles noch ein bisschen praktischer und es kommt jetzt erstmal ganz viel Wissen, ne? Was die Bibel nicht meint, ist, dass wir willenlose oder bewusstseinslose Arbeiter sein sollen, die nur noch leben, um zu arbeiten. Weil dann sind wir genau wie die Ameisen. Und das möchte Gott auf keinen Fall. Wir sind keine Tiere, wir sind keine Ameisen. Und wir sind nicht diejenigen, die quasi nur existieren, um zu arbeiten. Das ist ein Grund, weshalb wir existieren, aber es ist nicht der einzige Grund. Und das sagt auch die Sprüche nicht, werde wie die Ameise, sondern lerne von der Ameise. Sieh dir die Wege an und werde weise. Wir sind geschaffen, Verantwortung zu übernehmen, um mit unserem Tun unsere Umwelt und unser Leben zu formen und zu gestalten. Die Ameise ist nicht das Ideal, sondern das krasse Gegenteil des Faulen. Und dieses ganze Bild von der Ameise ist eine Übertreibung, die den Faulen ermahnen soll, quasi seinen im Buchstäblichen den Hintern hochzukriegen und selbst zu beginnen, Hand anzulegen. Also nicht, dass wir das irgendwie verdrehen. Gott ist nicht, möchte uns nicht, dass wir Roboter sind, die irgendwie funktionieren. Das ist ein Extrem, wie die Ameise halt lebt. das ist nicht das, was Gott will. Gott möchte, dass wir schaffen und wirken, aber das ist nicht das Einzige, weshalb wir existieren. So, und da nun die Zeiten des Pflügens und des Erntens für uns jetzt nicht so relevant sind, also im gewissen Sinne natürlich schon, ja, und in Zukunft wahrscheinlich noch mehr, aber niemand, ich weiß, keiner von uns ist ein Landwirt und bestellt sein Feld und kann irgendwie was damit buchstäblich anfangen, ja, keiner von uns muss Feldarbeit tun. Deswegen ist ja die Frage, ne, also grundsätzlich leben wir ja in einer Zeit, wo die Versorgung noch nie so bequem war. Ja, wenn wir Hunger haben, dann müssen wir nicht irgendwie das anbauen, sondern wir können einfach in ein Geschäft gehen und das Essen kaufen. Zumindest ist es noch so. Und wir leben in einer Zeit, wo wir so gut versorgt sind wie noch nie zuvor. Und das ist eine Zeit des Luxus und die wenigsten Menschen, die überhaupt jemals existiert haben, leben so wie wir heute. Und das ist etwas, wofür wir sehr dankbar sein können, und aber irgendwie verlieren dann diese ganzen Sprüche über den Faulen so ein bisschen an Bedeutung, weil ich sterbe ja nicht, wenn ich faul bin. Ja, auch in Deutschland gibt es ja ein Sozialsystem, und auch wenn eine Person faul ist und keine Lust hat zu arbeiten, die wird das daran nicht sterben. Ja, also unser System trägt auch die Faulen mit. Und deshalb habe ich mir überlegt, welche Form von Faulheit oder worüber willst du reden, Jesus? Oder ja, worüber möchtest du, dass ich predige? Und ich habe mal über 4 Formen der Faulheit nachgedacht. Die habe ich euch mitgebracht. Zum einen Faulheit im Umgang mit dem eigenen Körper, Faulheit im Umgang mit Beziehungen, Faulheit im Umgang mit dem Intellekt und Faulheit im Umgang mit dem Reich Gottes. Denn faul können wir in allen Lebensbereichen sein. Und genau, es kann sein, dass eine Person sehr, sehr fleißig ist auf Arbeit und sehr, sehr akribisch ist auf Arbeit und da wirklich alles reingibt und reinpowert, aber die Aktivität im Reich Gottes sieht total mau aus und die Person kennt überhaupt nicht Jesus oder der Körper wird immer kränker oder dem geht es immer schlechter. Und deshalb ist es gut, wenn wir gucken, okay, was hat denn diese Aussage aus dem Buch der Sprüche, dem Faulen bringt seine Faulheit den Tod. Wie können wir die denn anwenden auf verschiedene andere Bereiche unseres Lebens? Denn es ist ja, wie gesagt, bei uns nicht so, dass wenn wir jetzt keine Arbeit mehr haben und keine Lust haben zu arbeiten, dass wir dann sofort an Hunger sterben. Und deshalb gehen wir durch diese 4 Bereiche jetzt durch. Ich hoffe, ihr seid angeschnallt. A. Faul sein im Umgang mit dem eigenen Körper. Wir sind körperliche Wesen. Wir sind nicht nur ein Körper, aber wir sind auch Körper. Wir haben einen Körper, eine Seele, einen Geist, und wir tendieren dazu, das ist so dieses gnostische Weltbild, diese Bereiche zu trennen und zu sagen, okay, der Geist, irgendwie was so im Herzen abläuft, das ist da, wo die Verbindung mit Gott ist, und das hat nichts damit zu tun, was in meiner Seele oder was in meinem Körper stattfindet. Und das ist diese Denkweise, dieses Trennen ist eine Denkweise, die kommt aus dem Griechischen, aus der griechischen Mentalität und aus dem griechischen Denken, ist aber unbiblisch. Der Hebräer sieht den Menschen als eine Einheit. Und die Bibel wurde geschrieben von Hebräern. Das Alte Testament besonders. Überraschung. Und es ist wichtig, dass wir Verantwortung übernehmen für unseren Körper. Das betrifft Themen, also mir sind jetzt 3 Themen ganz besonders aufgefallen, Arztbesuche, Ernährung und Sport. Das ist nur als Beispiel, das sind 3 Themen, wo ich richtig faul war. Bei Arztbesuchen bei meiner Ernährung und beim Sport, das waren alles so Dinge, das habe ich so passieren lassen. Ja, da habe ich nicht irgendwie Ziele gehabt und ich war so ein bisschen wie der Mann da auf dem Sofa. Das hat mich überhaupt nicht angehoben. Ich weiß noch, als ich vor vielen Jahren, so alt bin ich ja noch nicht, aber vor einigen Jahren mal drüber gepredigt habe, über eine Lebensvision entwickeln. Da war ein Teil der Lebensvision Sport. Was sind meine sportlichen Ziele? Und da kam ich, ich wurde ganz rot dann, also das war ein Konzept, das habe ich von jemand anders übernommen, dachte ich, ja, das ist gut, das predige ich jetzt mal. Und dann kam ich an den Sport und war dann so wie, ja, was habe ich eigentlich für sportliche Ziele? Und ich war sehr bequem, also habe eigentlich nie Sport gemacht, bin jeden Tag auch mit dem Auto zur Arbeit gefahren, obwohl es gar nicht so weit weg war und habe da sehr, ja, war einfach faul. Und da habe ich dann in der Predigt gesagt, ja, vielleicht wäre ein Ziel, ja, ich will mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren jeden Tag. Und ich weiß noch, da haben alle gejubelt und geklatscht, weil ich dann so ein Ziel festgelegt hatte. Und ich bin jemand, wenn ich ein Ziel habe, dann hilft mir das ungemein, das auch zu verfolgen. Ja, wenn du ziellos bist, wird sich nichts verändern. Aber wenn du ein Ziel hast, zumindest geht's mir so, bin ich immer hoch motiviert, dieses Ziel auch zu erreichen. Besonders wenn ich die öffentlich in einer Predigt erzähle, wo dann alle danach fragen können, was ist jetzt nun geworden? Wie kommst du zur Arbeit? Und ich hatte damals tatsächlich gar kein Fahrrad und habe dann als erstes mir eins gekauft und habe tatsächlich angefangen, diesen Weg zur Arbeit mit dem Fahrrad zu fahren. Und bin total dankbar, dass es dann ging und dass es funktioniert hat. Das waren so 10 Kilometer eine Strecke und ich habe dann immer so eine halbe Stunde gebraucht und das war eine richtig coole Erfahrung und es hat meinen Körper ungemein gut getan. Wir sind nämlich nicht geschaffen, viel zu sitzen. Das schädigt unsere Anatomie ungemein. Ja, wir sind geschaffen, uns zu bewegen und aktiv zu sein. Und es ist wichtig, dass wir Verantwortung übernehmen für unsere Körper, dass die gesund bleiben. Das passiert nämlich nicht von allein. Und wenn du dann eines schönen Tages, weil du zu faul warst, um das zu machen, irgendwann einen Herzinfarkt hast, da kannst du den Teufel schelten und fortjagen, wie du willst. Du bist ja selber dafür verantwortlich, dass du deinen Körper in diese Position gebracht hast. Das heißt nicht, dass wir irgendwie unseren Körper auf einen Sockel heben, den wir anbeten und dass das ja Gottesdienst gleich ist. Das ist überhaupt nicht das, was ich meine, sondern es geht darum, Verantwortung zu übernehmen. Wir übernehmen Verantwortung für unseren Körper und unsere Gesundheit. Natürlich können wir nicht jede Krankheit verhindern, aber wir können mit Ernährung, Sport und Vorsorge sehr viel dafür tun, dass wir gesund leben. Ja, Arztbesuche war auch sowas. Da hatte ich einfach keine Lust, zum Arzt zu gehen. Und irgendwann, und ich hatte ja tatsächlich wirklich gesundheitliche Probleme mit der Haut und so weiter. Irgendwann kam dann Christian, geh doch mal zum Arzt. Und sogar Kollegen da wo ich gearbeitet habe, haben dann gesagt, du musst mal zum Hautarzt gehen. Und ich so, und habe schlechte Erfahrungen gemacht. Und so viele Ausreden. Und Sprüche 26, Vers 14. Die Tür dreht sich in der Angel und der Faule in seinem Bett. So eine Rotation um die eigene Achse, ja. Und der Faule denkt, ja, ich bewege mich doch. Aber es ist nur um die eigene Achse. Er bleibt genau auf der Stelle, nichts passiert. Und es ist wichtig, sich diese Ziele zu setzen, Verantwortung zu übernehmen und das nicht zu vergessen. Vielleicht bist du zu geistlich für sowas. Das war auch ein Teil meines Problems. Ich war zu geistlich für sowas. Da möchte ich dich erinnern, Paulus sagt, im Philipperbrief ist es, glaube ich, dass die leibliche Übung, also der Sport, zu wenigem Nütze ist, aber nicht für gar nichts. So, du bist auf völlig biblischem Grund zu sagen, okay, ich betätige mich in leiblicher Übung, ich bin aktiv, weil es nützlich ist. Vielleicht nur für wenig, aber es ist dennoch nützlich. Amen. Okay. Bereich B. Faul sein im Umgang mit Beziehungen. Je wichtiger eine Beziehung ist, desto mehr Fleiß und Arbeit kostet sie. Keine Beziehung kostet so viel wie die Beziehung zu deinem Ehepartner. Das ist die Beziehung, wo du am meisten Fleiß und am meisten Arbeit reinstecken solltest. Ich weiß noch, als ich frisch verliebt war und mit meiner Frau zusammengekommen war als junges Pärchen, da war ich bei einem Gebetstreffen und die Frau eines Ältesten, mit der habe ich dann über irgendwas geredet und sie sagte dann zu mir, ich habe in den Jahren eins gelernt, Ehe bedeutet vor allem eins, harte Arbeit. Und ich dachte mir, was erzählt die denn? So ein Quatsch, harte Arbeit, das ist verliebt sein, das ist schön sein, das ist irgendwie auf Wolke 7 schweben, gemeinsam Sachen machen, Jesus zusammen nachfolgen und irgendwie einfach mehr genießen und nicht so harte Arbeit. Und ich habe jetzt, nachdem wir im 13. Jahr verheiratet sind, gelernt, dass Ehe vor allen Dingen eins ist, harte Arbeit. Es ist so schwer und so schlimm ist es nicht. Die Arbeit besteht darin, die Liebe brennend zu halten. Die Arbeit besteht darin, sich die Mühe zu machen, die Partnerin oder den Partner immer wieder neu kennenzulernen. Denn, jetzt Überraschung für die frisch Verheirateten und Verlobten und Paare, die zusammen sind, dein Partner wird sich verändern. Der oder sie bleiben nicht immer so. Die Welt ist im Wandel, ja, heißt im Herr der Ringe ganz am Anfang. Die Welt ist im Wandel und auch dein Partner ist im Wandel und wird sich verändern. Und es ist notwendig, dass du in der Art und Weise, wie du mit deinem Partner umgehst, wie ihr Dinge gemeinsam angeht, wie ihr Probleme löst, wie eure Partnerschaft funktioniert, dass das flexibel bleibt. Und das ist die Arbeit und das erfordert den Fleiß. Wenn wir uns zurücklehnen und sagen, ja, bin da jetzt verheiratet, ja, der Bauch wird immer dicker und Gespräche führen, das ist ja für uns Männer sowieso eine Herausforderung, für den einen mehr, für den anderen weniger. Und wie war dein Tag, Schatz?
Gut.
Und auf Arbeit?
Ja, gut.
Und ja, solche Art der Gespräche, es gehört Fleiß dazu und es gehört Arbeit dazu, sich von dieser Faulheit loszusagen und zu sagen, ich beginne jetzt aktiv meine Partnerschaft zu gestalten. Ich gebe mich jetzt rein, weil mir das wichtig ist. Und je wichtiger eine Beziehung ist, desto mehr Fleiß braucht sie. Das nächste ist dann die Beziehung zu den Kindern. Denkt nicht, ach, die werden schon von alleine groß, irgendwie so nebenher funktioniert das schon und dann folgen die auch noch Jesus nach, das geht ganz automatisch. Das geht nicht automatisch. Es kostet Fleiß und es kostet Arbeit, Kinder großzuziehen, sie zu erziehen. Und es ist vor allen Dingen eine Mühe, wo man jahrelang nichts zurückbekommt, aber auch gar nichts. Es kotzt einen einfach nur an. Es ist einfach nur anstrengend und es ist einfach nur Mühe und du musst irgendwie deine Faulheit überwinden und sagen, okay, ich mache jetzt nicht den Fernseher an oder stelle das iPad hin, damit sie endlich mal leise sind, sondern ich gehe auf sie ein und ich vermittle ihnen den Konflikt und ich gebe ihnen Kompetenzen mit auf den Weg und so weiter und so weiter. Und du kriegst wirklich nicht viel davon. Das ist ein undankbarer Job. Selbstlos. Irgendwann vielleicht, ja, eines Tages, wenn die dann erwachsen sind und dann deine Kinder Millionäre sind, dann kriegst du vielleicht irgendwie mal was zurück oder sowas. Darauf hoffe ich ja, das ist mein Gebet, ja. Mach sie zu Millionären her, dass ich eines Tages irgendwie was zurückbekomme. Wir brauchen es, dass wir da Faulheit überwinden, dass wir weise werden und dass wir in die Beziehungen hinein investieren. Und genauso ist auch mit Freundschaften, die du hast. Freundschaften bleiben nicht alleine einfach so gute Freundschaften. Es kostet Fleiß, es kostet Arbeit. Die Sprüche sagen auch, lieber ein naher Freund als ein ferner Bruder. Ja, dazu gehören dann auch Sachen, steht auch in Sprüchen, mache deinen Fuß selten im Haus deines Nächsten, damit er dich nicht satt wird und dich hasst. Es gehört auch mit dazu, auch Grenzen zu achten und zu gucken, okay, wie weit kann ich gehen und was will der andere jetzt wirklich? Und dann kommen diese Themen mit Kommunikation rein und so weiter. Beziehungen brauchen Fleiß und Arbeit. Und wenn ich einfach mich auf meine 4 Buchstaben da lege und sage, das wird schon alles irgendwie besser oder wird schon alles gut werden, dann bin ich auf dem Holzweg. Ja, ich habe hier noch diesen Aspekt hingeschrieben, gemeinsam durch Täler zu gehen, durch Verluste durchzumachen, als Ehepaar, als Familie, in Freundschaften, in der Gemeinde. Gemeinsam durch schwierige Zeiten zu gehen, kostet Arbeit, kostet Kraft, kostet Mühe. Und so manches Opfer der Bequemlichkeit. Okay, Punkt C. Faul sein im Umgang mit dem eigenen Intellekt. Noch nie in der Menschheitsgeschichte waren menschliche Gehirne derart überflutet mit Informationen und Eindrücken wie heute. Ich habe das mal gelesen, im Mittelalter auf der Ritterburg, der Ritter, der hatte sich in der Zeit seines ganzen Lebens, ja, die sind ja so von 0 bis 60, hat er so viel Wissen angesammelt, wie heute in einer Tageszeitung steht. Darüber hin mehr, da war gar nicht die Möglichkeiten, die Infrastruktur, also Bibliotheken, das waren wertvolle Schätze, das war dann immer in den Klöstern und so weiter. Aber die Möglichkeiten zur Bildung und sich Eindrücke zu holen und zu lernen, sind heute so groß wie noch nie zuvor. Ich kann jetzt auf meinem Handy nachgucken, wie das Wetter in Australien ist. Und wenn da ein Freund von mir ist, kann ich den sogar anrufen. Und nicht nur anrufen, sondern ich kann ihn per Kamera zuschalten und wir können miteinander reden. Es ist total verrückt, in was für einer Zeit wir leben. Und theoretisch wäre das jetzt die Zeit für die klügsten Menschen, die je auf der Erde gelebt haben. Weil wir haben Ressourcen, mit denen wir uns weiterbilden können, mit denen wir unseren Verstand füttern können. Das ist unvergleichbar in der Menschheitsgeschichte. Aber interessanterweise tun wir das nicht. Sondern wir nutzen diese Infrastruktur des Internets und die Möglichkeiten, die wir haben, um uns ja noch, teilweise sogar noch dümmer zu machen. Wir alle haben einen Minicomputer ständig mit uns unterwegs und wir können hier Videospiele, Filme, Serien, alles Mögliche uns reinziehen. Und das ist ein Problem, was jetzt erst beginnt, richtig aufzutauchen und was in 10 Jahren noch viel massiver werden wird. Besonders mit den Kindern und mit den Jugendlichen, die es gibt einen Botenstoff im Gehirn, der wird ausgeschüttet, wenn ich was Spannendes, was Schönes erlebe, wenn ich irgendwie was gut gemacht habe, dann wird Dopamin ausgeschüttet. Wenn ich zum Beispiel meinen Sohn, der hat jetzt den Lesewettbewerb gewonnen, ja, es war harte Arbeit, es kam nicht von alleine. Ich sage euch aber nicht, welches Buch er vorgelesen hat. Nee, das ist dann im Internet lieber nicht. Nee, kriege ich wieder Kommentare und naja. Wenn ich ein Erfolgserlebnis habe, wird Dopamin ausgeschüttet in meinem Gehirn. Und das fühlt sich gut an. Wenn ich ein spannendes Buch lese, wird Dopamin ausgeschüttet. Wenn ich einen Film gucke oder eine Serie gucke, oder noch krasser, wenn ich ein Videospiel spiele und da Erfolge feiere, wird Dopamin ausgeschüttet. So funktioniert unser Gehirn. Das ist total genial und krass. Ihr müsst euch unbedingt mal damit beschäftigen. Und was passiert durch diese ganze digitale Nutzung von diesen Tablets und Handys und diesen ganzen Spielen und so weiter, was da stattfindet, was passiert ist, dass ein konstant hoher Dopaminpegel vorhanden ist. Wenn ich also diese künstliche erzeugte Dopaminausschüttung habe, weil ich ständig irgendwie am Handy ein Spiel spiele, werde ich nie auf die Idee kommen, ein Buch in die Hand zu nehmen. Weil Buchstaben zu lesen oder Wörter zu lesen oder mich mit einer Geschichte vertraut zu machen, schüttet bei Weitem nicht so viel Dopamin aus, wie wenn ich die bunten Bilder und Erfolgserlebnisse auf meinem Handy habe. Und deshalb ist es ein Riesenproblem in unserer Gesellschaft. Wie oft erlebst du das? Also ich frage ja dann immer so provokant die Leute, wenn ich jemanden kennenlerne, und was liest du gerade? Und ich lese nichts. Und erst vor 2 Wochen waren wir auf einer Gartenfeier, das waren hochintelligente Leute, das waren Ärzte, studierte Leute. Nö, ich lese nichts. Und irgendwie ist es so, das ist, noch nie gab es so leichten Zugang zu Büchern, zu Literatur, zu Bildung. Und wir nutzen das nicht. Und wir schaufeln uns damit unser eigenes intellektuelles Grab. Und dann gibt es Detox-Programme, Dopamin-Detox. Gibt es auch ganz interessante Ressourcen. Ich erzähle euch das alles nicht, weil das irgendwie jetzt irgendwie besonders geistlich ist, aber es ist enorm wichtig, dass wir uns damit beschäftigen. Weil wir leben in einer Zeit wie nie zuvor und wir müssen Fragen stellen. Wie wollen wir leben? Und wie wollen wir nicht leben? Dopamin-Detox funktioniert so, dass du dir einen Tag nimmst, wo du, wenn du, nehmen wir mal an, jemand spielt jeden Tag Videospiele und dann nimmt er sich zuerst einen Tag, wo er gar keine Videospiele spielt. Gar keiner. Das ist ein Ansatz. Ein Einsatz. Und dann gewöhnt er sich einen Tag lang nicht Videospiele zu spielen und am nächsten Tag darf er wieder. Ein anderer Ansatz ist zum Beispiel zu sagen, ich spiele erst Videospiele ab 20 Uhr. Das ist auch Dopamin-Detox. So 1,5 Stunden. Und davor macht Lesen wieder Spaß. Oder Hausarbeit macht wieder Spaß. Ja, warum gibt es Leute, die leben in Zuständen? Das ist unfassbar. Weil sie einfach keinen Bock haben, Hausarbeit zu machen, sondern lieber zocken. Und in anderen Ländern ist es ja noch krasser. In Nordkorea, die haben andere Probleme. In Südkorea tragen die Gamer teilweise Windeln, damit sie nicht aufstehen müssen, um aufs Klo zu gehen, während sie zocken. Und es ist tatsächlich schon mehrmals passiert, dass Leute am Computer gestorben sind, zu Tode gekommen sind, weil sie so sehr ihren Körper vernachlässigt haben und so krass von diesem Spiel gefangen waren, in diesen Dopaminspiegel hochzuhalten, dass sie gestorben sind. Jetzt ist das Letzte zum Thema Dopamin, aber könnt euch gerne selber damit beschäftigen. Man hat Experimente gemacht mit Ratten und hat deren Gehirne manipuliert, sodass die keine Dopaminausschüttung mehr hatten. Die haben gefressen und getrunken, wenn du denen das Fressen und das Trinken ins Maul reingeschoben hast. Wenn das nur 5 Zentimeter von denen entfernt war, die hatten keinen Bock. Die hatten einfach keinen Bock, aufzustehen und sich das Fressen zu holen, weil dieses ganze Belohnungssystem künstlich abgeschalten war. Das ist eine enorme Waffe für uns, unser Leben zu prägen. Und dieses Wissen darüber ist so wichtig, weil wir dann entscheiden können, okay, wie will ich leben? Was will ich eigentlich tun? Und wir brauchen da aus dieser Faulheit rauskommen und gezielt sagen, das will ich und das will ich nicht, da will ich hin. Wir brauchen es, dass wir unseren Intellekt formen und dass wir ihn trainieren. Unser Intellekt ist eine Gabe Gottes. Und eine Sache noch an diesem Punkt, sage nicht, ich bin kein Lesetyp. Wer kennt solche Leute? Also ich kenne einige davon, die dann sagen, ach nee, ich bin nicht so der Lesetyp. Für andere, dem macht das Lesen Spaß, aber ich bin nicht so der Lesetyp. Ich möchte dich als Nicht-Lesetyp ermutigen, gebe dich damit nicht zufrieden. Nutze die Fähigkeit, die du hast, die in der Menschheitsgeschichte auch extrem selten ist, lesen zu können. Lese Bücher zuallererst, die dir Spaß machen. Letztens hat mich jemand angeschrieben, David, wie machst du das? Du liest immer so viele Bücher, wie funktioniert das? Und da habe ich ihm gesagt, das Wichtigste ist, dein Lesemuskel muss trainiert werden. Du musst dein Gehirn wieder neu daran gewöhnen, zu lesen, indem du zuallererst das liest, was dir Spaß macht. Irgendwelche Militärromane oder ein Krimi oder irgendwie irgendwelchen, wo du denkst, ja, eigentlich ist es diese Bücher von Bear Grylls, wo du denkst, was ist das für ein Quatsch, ja, aber irgendwie ist es dann doch unterhaltsam und es macht dann doch irgendwie Spaß. Und das ist wichtig, dass dein Lesemuskel trainiert bleibt. Und dann kannst du sagen, zwischen den Büchern, die mir Spaß machen, schiebe ich ein Sachbuch rein über ein Thema, was mir wichtig ist. Oder ein theologisches Buch über Gott oder und so weiter und so weiter. Und so kommst du in diese Gewohnheit des Lesens hinein. Und ich möchte Mut machen. Geb dich nicht zufrieden mit dieser Ausrede, ich bin kein Lesertyp, ich bin kein Lesetyp. Das machen die anderen, die Klugen mit der Brille. Ich kann lesen und deswegen darf ich lesen. So, komm raus aus der Faulheit im Umgang mit dem eigenen Intellekt. Und jetzt Punkt D. Faul sein im Umgang mit dem Reich Gottes. Unser geistliches Leben wird erlebbar durch geistliche Disziplin. Es gibt sogar auch die Prediger, für die ist geistliches Leben nur Disziplin. Das ist ein Extrem, das finde ich nicht gut. Aber Disziplin ist definitiv ein Teil unseres geistlichen Lebens. Zu faul zum Beten, zu faul zum Bibellesen, zu faul zum Gottesdienst zu kommen oder andere Arten der Faulheit, die sich im christlichen Herzen einnisten können, die brauchen es, dass wir sie angehen und dass wir sie bewusst überwinden und sagen, ich nehme mir Zeit fürs Gebet, so wie Sahir das vorhin gesagt hat. Auch wenn das nur 5 Minuten sind, es ist fest eingeplant und ohne Gebet gehe ich nicht hier aus dem Haus. Ich war früher auch nicht so der Profibeter, bin ich auch. Jetzt bin ich natürlich voll der Profibeter. Ja. Ich bin mit 18 auf die Bibelschule gegangen und ich wusste, also für 8 Monate nur, und ich wusste, wenn ich jetzt hier nicht lerne, regelmäßig zu beten, jeden Morgen, dann lerne ich das nirgendwo. Und dann habe ich mir den Wecker gestellt und habe gesagt, okay, es ging los mit 10 Minuten eher aufstehen, als ich eigentlich muss. Und diese 10 Minuten nehme ich mir fürs Gebet. Und es hat Mühe gekostet, es war ein Aufwand, es war nichts, was mir irgendwie in den Schoß gefallen ist, sondern ich musste mich überwinden, die Faulheit überwinden, um mich umzubeten, um Bibel zu lesen. Um zum Gebetstreffen zu gehen. Ich denke nicht, dass ich immer Lust habe, zum Gebetstreffen zu gehen. Der David, der hält die Gebetsfahne schon hoch, das wird schon gehen. Ihr Lieben, wir können Faulheit nur überwinden, wenn wir sie aktiv angehen und sagen, ich mache das jetzt. Es ist Teil meines Lebens, ich diszipliniere mich jetzt. Auch teilweise Faulheit, die an den Verheißungen Gottes festzuhalten. Wenn Gott dir etwas zugesagt hat, wenn die Schrift dir etwas zusagt, dann führe die Hand, ja, das ist wie, als ob wenn Gott dir eine Schüssel hinreicht Und du steckst die Hand rein. Alles, was es braucht, ist, die Hand in den Mund zu führen. Manche von euch wissen schon, welcher Vers jetzt kommt. Sprüche 26, Vers 15. Hat der Faule seine Hand in die Schüssel gesteckt, so wird es ihm zu schwer, sie zum Mund zurückzubringen. Leider leben einige Christen so. Sie stecken die Hand rein in die Schüssel der Verheißung Gottes, aber sie zurückzubringen zum Mund und zu sagen, ich glaube das jetzt, ich überwinde jetzt meinen Zweifel, ich werde jetzt aktiv, ich gehe jetzt Schritte. Das ist zu mühevoll. Es braucht ein gewisses Maß an Fleiß, um das, wofür Jesus gestorben ist, zu empfangen. Faulheit kann Menschen davon zurückhalten, errettet und erlöst zu werden. Faulheit kann buchstäblich den Tod bringen, auch den ewigen Tod. Wir brauchen es, dass wir uns aufmachen, dass wir den Mund aufmachen, weil die Bibel sagt, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wenn aber diese Lethargie auf uns kommt und wir so, ach ja, und muss das jetzt sein und kann das nicht irgendwie anders sein? Nein, es kann nicht anders sein. Der geistlich Faule braucht andere, die ihm vorkauen und ihm portioniert die geistliche Nahrung in den Mund reinschieben. Und so wollen wir nicht sein. Okay. Dritter und letzter Punkt. Gesunde Faulheit, ungesunder Fleiß. Gesunde Faulheit, ungesunder Fleiß. Ich weiß ja, zu was für Leuten ich hier so rede. Ihr seid ja alle sehr fleißig. Zumindest die, die ich besser kenne. Ich weiß bei manchen jetzt nicht so genau, wie fleißig die wirklich sind, aber die meisten von euch sind sehr fleißig, ihr arbeitet sehr akribisch und ihr seid sehr gut drauf und ich würde jetzt nicht im Entferntesten bei eigentlich euch allen auf die Idee kommen zu sagen, dass ihr faul seid. Aber darin besteht eine Gefahr, denn es gibt einen Fleiß, der ungesund ist. Es gibt eine Hingabe an Arbeit, die schädlich ist und die eine Übertreibung dessen ist, genauso wie die Faulheit eine Übertreibung des Gebotes ist, du sollst ruhen, genauso kann der Fleiß zu einer Übertreibung des Gebotes sein, du sollst arbeiten. Es gibt eine Form von ungesundem Fleiß, bei dem wir nicht mehr ausruhen können. Wer jeden Tag arbeiten muss, betreibt Götzendienst. Wer jeden Tag arbeiten muss, betreibt Götzendienst. Und damit meine ich jetzt nicht diejenigen, die irgendwie im Krankenhaus arbeiten und dann Mittwoch frei machen und die können Sonntag nicht frei machen und das ist jetzt ganz schlimm. Das meine ich überhaupt nicht, sondern es geht um die Herzenshaltung. Wenn dein Herz Arbeit braucht, und du nicht anders kannst, als jeden Tag an Arbeit zu denken. Und das betrifft ja besonders die Selbstständigen und Lehrer vielleicht, und ich immer dran bin, daran zu denken und ich kreise mich darum, dann betreibe ich Götzendienst. Und sag mir nicht, ja, der Herr beruft mich dazu, das ist jetzt hier meine Position und das ist jetzt hier meine Aufgabe, zu der der Herr mich gesetzt hat. Das ist gegen das Wort Gottes. Gott möchte, dass du mindestens einen Tag in der Woche hast, an dem du ruhst und an dem du keine Arbeit tust. Das Volk Israel kam aus der Gefangenschaft, aus der Sklaverei in Ägypten. Und ihr müsst euch vorstellen, in der Sklaverei hast du keinen Tag frei. 450 Jahre und jeden Tag ein Werktag. Kein Urlaub, kein Tag frei, kein Feiertag. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und ihr müsst euch vorstellen, jetzt kommt Gott und sagt, raus aus Ägypten, ich befreie euch, ich bringe euch raus. Und jetzt sage ich euch, einen Tag in der Woche dürft ihr nicht arbeiten. Ihr sollt ruhen. Das ist eine Kulturrevolution, die da stattgefunden hat. Und Gott ruft uns aus dieser Sklaverei, aus diesem Götzendienst des Workaholic-Seins heraus. Und natürlich sind da noch viele andere Ebenen, seelsorgerliche Ebenen, die da eine Rolle spielen. Warum brauche ich alles, was ich tue, tue ich ja aus einem Bedürfnis heraus. Das heißt, eine Person, die arbeitet 7 Tage die Woche, braucht die Arbeit für irgendwas. Das erfüllt irgendeine Funktion in deiner Seele. Du ziehst etwas daraus. Deswegen machst du es. Und dem auf den Grund zu gehen, das ist dann eine spannende und teilweise auch längere Reise mit dem Herrn, wo Gott dich aber begleiten möchte. Und Jesus ist gerne bereit zu heilen. Und diese Reise in die Heilung beginnt besonders in diesem Aspekt mit Buße. Tu Buße darüber, dass du diesen Götzendienst betrieben hast. Kehre um und damit ist der erste Schritt getan. Halleluja. Okay. Tabea und Jonathan, könnt ihr nach vorn kommen? Dann schließen wir die Predigt jetzt ab. Ich weiß nicht, welche Punkte die jetzt hängen geblieben sind aus diesem ganzen, wir können mal noch die andere Folie, kannst du die Folie davor noch mal anbieten, bitte? Danke. Vielleicht war das einer dieser 4 Punkte, faul sein im Umgang mit dem eigenen Körper, im Umgang mit Beziehungen, im Umgang mit dem Intellekt oder im Umgang mit dem Reich Gottes. Vielleicht hatte ich das angesprochen, was ich jetzt zum Schluss gesagt habe über diesen Götzendienst, wenn wir nicht in der Lage sind, einen freien Tag zu nehmen. Was auch immer jetzt zu dir gesprochen hat, nutz jetzt die Gelegenheit, das zu Gott zu bringen. Und komm mit Jesus darüber ins Gespräch. Und sag Jesus, weil vielleicht hast du gemerkt, du hast da irgendwie so eine bestimmte Form von Faulheit in deinem Leben. Oder du warst mal viel fleißiger in bestimmten Bereichen. Dann mach das zum Thema deines Gebetes. Und sag Jesus, ich möchte so nicht weiterleben. Schaffe Veränderung in mir. Schenk mir die Gnade, anders zu leben. Mir andere Ziele zu setzen. Denn der Herr ist ja voll Gnade und Barmherzigkeit und er ist ja da und er will ja nicht uns irgendwie mit dieser Botschaft eins auf den Deckel hauen, sondern er möchte, dass wir weise werden. Geh hin zur Ameise, du Fauler, und werde weise. Er möchte unser Gutes. Er möchte positive Veränderung. Er hat ja nichts davon, dass du dich irgendwie jetzt ganz schlecht fühlst. Überhaupt nichts hat er davon. Sondern er möchte dich an die Hand nehmen und mit dir beginnen, einen Weg zu gehen. Vater, wir danken dir, dass du barmherzig und gütig bist und dass du uns nicht irgendwie ja einfach nur um der Ermahnung willen ermahnst, damit wir uns schön schlecht fühlen und dass wir wieder uns erinnern, was wir doch für schlimme Menschen sind. Nein, Herr, du möchtest uns einladen. Du möchtest uns einladen auf einen Weg der Fruchtbarkeit, auf einen Weg des Lebens, wo unser Leben einen Unterschied macht, wo wir nicht einfach nur ja das passieren lassen, unser Leben, und wo wir säen, ohne zu merken, was wir eigentlich aussäen, sondern du möchtest uns in einen bewussten Lebensstil hineinführen, in ein bewusstes Leben, wo wir genau wissen, was wir tun, wo wir genau wissen, wo wir hingehen, in welche Richtung wir gehen, wo wir genau wissen, warum wir tun, was wir tun. Und du möchtest uns da hineinführen. Und dafür danken wir dir. Danke, dass du uns ermutigst und dass du uns rufst in das Leben hinein. Danke, Jesus, dass du uns erlöst hast am Kreuz. Durch das Opfer am Kreuz hast du uns erlöst davon, sündigen zu müssen, töricht bleiben zu müssen. Es gibt eine herrliche Alternative, die du uns aufzeigst, Jesus, und wir folgen dir. Wir folgen dir, Jesus. Was auch immer das ist, was dich jetzt bewegt hat, bring es jetzt, während wir das nächste Lied singen, zu Jesus und beginne mit ihm darüber zu reden.
Auf dich hören, wenn du jetzt zu uns sprichst, unsere müden Herzen anrührst und durch unsere Mauern brichst, durch dein Wort, durch dein Wort.